Anfangsgottesdienst. Das hat sich zu einer Tradition entwickelt bei uns seit 3-4 Jahren. Und ich denke immer, dass ich an diesem Sonntag über so ein Thema im Bereich Familie und Erziehung sprechen sollte. Das hat zwar niemand von mir verlangt, aber manchmal gibt es so innere Überzeugungen oder so innere Zwänge, denen man dann irgendwie den Eindruck hat, denen sollte man folgen. Aber es ist gar nicht so einfach, über Erziehung zu sprechen, und das in circa 30 Minuten. Und meistens werden zu diesen Themen ja Bücher geschrieben und mehrtägige Seminare durchgeführt. Und zudem möchte ich in einer Predigt ein Thema unbedingt von der Bibel her beleuchten. So suche ich zuerst, wenn ich ein Thema erarbeite, suche ich in der Bibel nach Vorbildern, nach Modellen, an denen wir uns orientieren können. Ich suche, ob das überhaupt irgendwo thematisch behandelt wird in der Bibel. Ich suche nach Vorbildern, Modellen. Und das ist Themenbereich Erziehung und Familie sehr schwierig. Oder hat jemand von euch schon eine Musterfamilie in der Bibel entdeckt, an der wir uns orientieren könnten und entdecken, auf was es in der Erziehung ankommt? Eine Familie, bei der mehr oder weniger alles glatt und harmonisch läuft? Ich habe keine solche Familie gefunden. Jedenfalls keine, die uns als Modell vorgestellt wird. Hingegen fand ich ohne große Mühe dramatische Familiengeschichten. Das Erstaunliche dabei ist, dass es meist Familien sind, die im Reich Gottes von größter Bedeutung sind. So möchte ich mit euch einige wenige Familiengeschichten anschauen. Episoden aus heiligen Familien. Ich nenne sie heilige Familie, weil sie Gott trotz allem hat er mit ihnen Geschichte geschrieben, mit diesen Menschen. Das ist eigentlich das Faszinierende am Ganzen. Das erste große Familiendrama ereignete sich bald, nachdem Adam und Eva die verbotene Frucht aßen und sich dadurch gegen Gott versündigten. Ich denke, etwas vom Erschütterndsten für eine Familie ist, wenn ein Familienmitglied ein Mörder wird, und noch schlimmer, wenn dieser Mörder die eigene Familie angreift. Und so geschah es in der Familie von Adam und Eva. Ihr Sohn Kain war über seinen Bruder Abel verärgert. Warum genau, was ihn da so ärgerte? Er war vermutlich eifersüchtig, obwohl ihm Abel gar nichts Böses getan hatte. Kain wollte seinen Bruder töten. Und Gott versucht ihn von diesem Vorhaben abzuhalten. Er sagte zu ihm, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain wollte sie nicht beherrschen, diese Sünde. Er wollte der Sünde nicht widerstehen. So bat er seinen Bruder Abel unter einem Vorwand, mit ihm aufs Feld zu kommen, und auf diesem Feld schlug er ihn tot. Ist da in der Erziehung bei Adam und Eva etwas falsch gelaufen? Müssen hier nicht die Eltern zur Rechenschaft gezogen werden oder mindestens einen Teil der Schuld selber tragen? Gott zog allein Kain zur Rechenschaft. In der Familie von Jakob gab es viele dramatische und tragische Ereignisse. Einmal lagerte Jakob mit seiner Familie bei der Stadt Sichem. Dina, seine Tochter, ging in die Stadt, um andere Frauen kennenzulernen. Und dabei begegnete ihr ein Mann namens Sichem, also hat denselben Namen wie der Ort. Sein Vater war der Landesfürst der Hamor dieses Gebietes. Und Sichem war von Dina total fasziniert, als er diese Frau sah. Er konnte sich nicht zurückhalten. Er verführte Dina und vergewaltigte sie. Ihm waren offensichtlich alle Sicherungen total durchgebrannt. Aber Sichem war in Dina verliebt, trotzdem. Es war für ihn Liebe auf den ersten Blick. Er wollte diese Dina unbedingt heiraten. Es ging ihm also nicht nur um ein sexuelles Abenteuer mit ihr. Nein, er liebte Dina und wollte sie zur Frau nehmen. Als Jakob und seine Söhne hörten, dass Dina geschändet wurde, ärgerten sie sich maßlos und ihre Wut gegen Sichem und sein Volk war groß. Aber eben, Sichem wollte sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Er wollte Dina unbedingt heiraten und bat seinen Vater, den Landesfürsten, bei der Familie Jakobs, um die Hand Dinas zu bitten. Was der Vater auch tat und zu Jakob kam und sagte, mein Sohn Sichem liebt Dina, gebt sie ihm doch zur Frau. Warum sollen wir uns nicht miteinander verschwägern? Gebt uns eure Töchter und heiratet ihr unsere Töchter. Er bot ihnen an, dass sie sich in seinem Land ansässig machen könnten. Es war ihm wirklich ernst und Sichem selbst flehte für seine große Liebe. Schlagt meine Bitte nicht ab, fleht er. Ich will euch alles geben, was ihr verlangt. Ihr könnt den Brautpreis, die Hochzeitsgabe für die Braut so hoch ansetzen, wie ihr wollt. Ich zahle alles, wenn ich nur das Mädchen zur Frau bekomme. Also er war wirklich total verliebt über beide Ohren. Aber Jakobs Söhne, die glühten innerlich vor Wut. Sie ließen sich nichts anmerken und hatten eine hinterhältige Idee. Sie sagten sich ihm und seinem Vater, sie könnten ihre Schwester keinem unbeschnittenen Mann geben. Das wäre für ihre Familie eine große Schande. Aber wenn alle Männer von Sichem sich beschneiden ließen, dann würden sie ihm Dina zur Frau geben. Und so gehen Sichem und Hamor zurück, erklären das den Menschen, die dort lebten, und die waren alle einverstanden. Sie ließen sich alle beschneiden. Und am dritten Tag, als die Schmerzen am stärksten waren von dieser Beschneidung, die Männer nicht fähig zu kämpfen, da machten sich Simon und Levi auf und töteten alle Männer dieser Stadt. Sie plünderten alle Häuser, sie nahmen alle Tiere mit und sie nahmen die Frauen und Kinder als Gefangene mit. Ein Debakel. Jakob, als er das hörte, war schockiert über das, was sie getan hatten. Und er sagte zu Simeon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gebracht. Die Bewohner des Landes, die Kanaaniter und die Perisiter, werden mich jetzt hassen wie einen Todfeind. Ich habe nur eine Handvoll Leute, wenn sie alle gegen uns zusammentun, wenn sich alle gegen uns zusammentut, ist es mit uns geschehen. Sie bringen mich um mit meiner ganzen Familie. Wer trägt hier die Hauptverantwortung? Jakob oder seine Söhne? Ist da in der Erziehung etwas falsch gelaufen? Und diese Söhne Jakobs sind die Stammväter des Volkes Israel. Aus diesem Volk kommt unser Retter. Dann gab es in der Familie Jakobs noch ein dunkles Familiengeheimnis. Das kam so. Jakob hatte 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen. Der zweitjüngste, den kennen ja viele von uns, ist der Josef. Und der Josef ist der erste Kind der Frau, die Jakob über alles liebte, von der Rahel. Das erste Kind. Zweitjüngste Sohn schlussendlich. Und Jakob liebte diesen Sohn genauso wie Rahel über alles. Er liebte sie mehr als alle anderen Söhne zusammen. Und das haben die anderen Söhne natürlich gemerkt. Dann hat er sogar noch dem Josef ein wunderschönes, teures Kleid gekauft. Und so ist Josef schon optisch total, haben wir den Unterschied gesehen zu den anderen Brüdern. Er hat so ein Festkleid, ein teures, und die anderen haben nichts bekommen. Diese Bevorzugung des Josefs löste in den Brüdern etwas aus. Sie konnten das nicht akzeptieren. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Sie konnten nicht mehr freundlich sein mit Josef. Sie hatten eine Feindschaft aufgebaut. Die Brüder wurden eifersüchtig. Sie hassten Josef. Dicke Luft war in dieser Familie. Und dazu kam noch, dass Josef seinen Vater immer informierte, wenn seine Brüder etwas Falsches gemacht hatten. Und das war natürlich für das Klima unter den Brüdern auch nicht unbedingt toll, oder? Wenn die immer merkten, na, der erzählt immer dem Vater, wenn irgendein Missgeschick passiert ist. Schließlich steigerte sich der Hass der Brüder dermaßen, dass sie Josef bei Gelegenheit töten wollten. Und vielleicht hofften sie im Stillen, dass ihr Vater ihnen dann mehr Liebe zukommen lässt, wenn dann mal der Josef weg ist und er dann ihn nicht mehr so lieben kann, dann bekommen sie vielleicht etwas mehr Liebe ab. Diese Gelegenheit bot sich nun den Brüdern Josefs, doch bevor sie ihn töten, zog eine Karawane von Kaufleuten bei ihnen vorbei, die auf dem Weg nach Ägypten war, und sie verkauften Josef als Sklaven. Und damit rechneten sie halt, das haben sie noch was verdient. Mich würde schon noch interessieren, wie sie das Geld verteilt haben, aber das steht leider nicht in der Bibel, oder wo das Geld geblieben ist. Und dann rechneten sie damit, das wird er auch nicht lange überleben. Nun mussten sie ihrem Vater erklären, warum Josef nicht mehr nach Hause kommt. Sie schlachteten eine Ziege, schwenkten das schöne Kleid Josefs im Blut der Ziege und brachten das blutbefleckte Kleid ihrem Vater. Und damals gab es noch keine DNA-Analysen, wo man feststellen konnte, welches Blut das ist. Und sagten scheinheilig, das haben wir gefunden, ist es vielleicht das Gewand deines Sohnes? Jakob erkannte das Kleid sofort und war am Boden zerstört. Für ihn brach eine Welt zusammen und er konnte seine Trauer nicht überwinden. Alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, um ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen. Nein, beharrte er, voll Kummer und Gram gehe ich zu meinem Sohn in die Totenwelt hinunter. So sehr hatte ihn der Verlust getroffen. Jakob war untröstlich. Das, was die Söhne vermutlich erreichen wollten, das erreichten sie nicht, im Gegenteil. Jetzt hatten sie noch einen Vater, der fast depressiv ist und der seinem Sohn nachtraut, und sie haben die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht wollten, dann doch nicht bekommen. Dieses dunkle Familiengeheimnis lastete über 20 Jahre auf dieser Familie. Die Brüder schwiegen eisern, sie sprachen nie darüber, auch untereinander nicht, als wenn nichts geschehen wäre, bis Gott diese Geschichte wieder ans Licht zerrte. Wie kann das sein, dass sich Familienmitglieder so herzlos zueinander verhalten? Hat Jakob hier bei der Erziehung seiner Söhne etwas falsch gemacht? Hat er das gar nicht im Griff gehabt? Da gibt es auch noch zwei andere Söhne, die Söhne Elis, die Stellung ihres Vaters missbrauchten. Die Stiftshütte, bevor der Tempel gebaut wurde, war ja die Stiftshütte, mit denen sie eigentlich der portable Tempel Israels, der war in Silo stationiert. Und in Silo war Eli der hauptverantwortliche Priester für diese Stiftshütte. Und je älter Eli wurde, umso mehr mussten seine Söhne in seine Fußstapfen treten, Hophni und Pinhas. Doch diese Söhne folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters. Sie verachteten alles, was heilig war. Sie zwangen die Menschen, ihnen das Opferfleisch zu geben, bevor es geopfert war, weil sie wollten es anders zubereitet haben. Und so konnten die Leute gar nicht opfern, sondern das Fleisch wurde ihnen bereits entrissen unter Androhung von Gewalt. Sie missbrauchten die Frauen sexuell, die vor der Stiftshütte dienten. Sie waren respektlos, schamlos und gottlos. Sie missbrauchten ihre Stellung als Priester. Und als Eli das erfahren hatte, sagte er seinen Söhnen, warum tut ihr so etwas? Von allen Leuten höre ich nur Schlechtes über euch. Ganz Israel spricht davon, wie schlimm ihr es treibt. Das muss aufhören. Aber sie hörten nicht auf. Sie machten weiter wie zuvor. Und da schickt Gott einen Propheten zu Eli und lässt ihm Folgendes sagen. Warum behandelt ihr die Opfer, die mir auf meinem Befehl dargebracht werden, mit solcher Missachtung? Du, Eli, achtest deine Söhne mehr als mich und lässt zu, dass sie die besten Stücke von dem, was mein Volk mir opfert, wegnehmen, damit ihr euch daran messen könnt. Gott lässt Eli auch sagen, dass das Konsequenzen haben wird und seine Familie nicht mehr lange diesen Dienst in der Stiftshütte tun wird. Die beiden Söhne Elis starben dann auch kurz bevor Eli selber starb. Die priesterliche Aufgabe an der Stiftshütte übernahm dann Samuel. Finden wir in den Büchern Samuel, 1. Samuel, diese Geschichte. Hier hatte Gott also interveniert. Doch er wirft Eli nicht vor, er hätte seine Söhne falsch erzogen. Er wirft ihm vor, dass er die Söhne gewähren ließ und keine Maßnahmen ergriff. Denn nach dem Gesetz des Mose hätte er Maßnahmen ergreifen können. Dort gibt es Anweisungen, wie man mit ungehorsamen Söhnen verfahren sollte. Samuel hatte miterlebt, was mit der Familie Elis geschah, aus nächster Nähe. Er trat dann in die Fußstapfen Elis und als Priester und Richter wurde er in Israel ein hoch angesehener Mann. Er diente Gott von ganzem Herzen, doch als er alt geworden war und seine Kräfte nachließen, traten nach und nach seine Söhne in seine Fußstapfen, übernahmen diese Verantwortungen. Doch nun wiederholte sich in seiner Familie das, was er bei Eli miterlebte. Seine Söhne missbrauchen ihre verantwortungsvolle Stellung. Die Söhne Samuels, Joel, Abia folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch Bestechung in ihrem Urteil beeinflussen. Das war einer der ausschlaggebenden Gründe, das Verhalten dieser Söhne, weshalb die Israeliten einen König forderten. Sie sagten zu Samuel, du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Setze deshalb einen König über uns ein, der bei uns für Recht sorgt, wie es bei allen Völkern üblich ist. So wurde aus eine Theokratie ist das Gott ist König, eine Monarchie, ein Mensch ist König. Und zwar wurde eine Monarchie gegründet gegen den Willen Samuels. Das war für ihn eine schockierende Vorstellung, dass nicht mehr Gott König des Volkes ist, sondern dass jetzt ein Mensch diese Stellung einnehmen soll. Und wie hätte sich wohl die Geschichte Israels entwickelt, wenn die beiden Söhne dem Vorbild ihres Vaters gefolgt wären? Wir könnten noch viele Familiengeschichten anschauen, die massenweise Stoff für Bücher und Filme und Musicals liefern. Ham, der Sohn Noahs, der seinen Vater respektlos behandelte. Die Töchter Lots, die den Vater mit Wein betrunken machten. An einem Abend schlief die eine mit ihm, am anderen die andere, weil sie Kinder wollten und keine anderen Männer da waren, haben sie Kinder gezeugt mit ihrem Vater. Und weil sie offenbar nicht darüber sprechen konnten, haben sie ihn einfach betrunken gemacht. Oder die spannungsgeladene Beziehung zwischen Abraham, Sarah und Hagar. Die Rivalitäten zwischen Esau und Jakob und die dadurch verursachten Spannungen zwischen ihren Eltern Isaac und Rebekka. Leas und Rahels erbitterter Kampf um die Gunst der Liebe Jakobs. Juda, der sein Versprechen gegenüber seiner Schwiegertochter nicht einhielt und schlussendlich verkehrte er mit ihr, weil er meinte, sie sei eine Hure und sie gebar ihm ein Kind. 1. Mose, Kapitel 37, wer es nachlesen will. Oder 38, so in der Ecke. Miriam und Aaron, die ihren Bruder Mose stürzen wollten. Das Misstrauensverhältnis zwischen dem König Saul und seinem Sohn Jonathan, ganz ein gläubiger Mann. König David, der die Vergewaltigung seiner Tochter durch einen seiner Söhne nicht ahndete und damit großes Leid über sich und seine ganze Familie brachte. Alle diese Familiengeschichten, und es gibt noch viele, viele, viele mehr. Wir könnten ein Wochenseminar machen, mit dem könnte man jetzt wirklich ein Wochenseminar machen. Sind sehr dramatisch und tragisch. Viele Menschen erlitten dabei schwerste innere und äußere Verletzungen. Man muss sich das nur mal plastisch vorstellen, wenn man das liest, was das für einen Menschen heißt, was da Einzelne erleben mussten. Doch auffallend ist, dass diese Geschichten einfach so erzählt werden und die Eltern nie zur Rechenschaft gezogen werden. Damit will ich nicht sagen, dass die Eltern keinen Einfluss auf die Erziehung, auf die Entwicklung ihrer Kinder haben. Sie haben sogar einen sehr großen Einfluss. Doch die Bibel hat offensichtlich einen anderen Blickwinkel. Wir sehen in der Bibel, dass nicht der gute und fehlerlose Mensch das Reich Gottes aufrichten wird. Die Bibel lehrt uns, dass Gott trotz uns fehlbaren, sündigen und unvollkommenen Menschen die neue Welt errichten wird. Und Gott will uns Menschen in den Bau seines Reiches einbeziehen, aber es gibt halt nur Menschen, die der Sünde verfallen sind. Es gibt keine anderen. Es gab und gibt keine guten, vollkommenen und fehlerlosen Menschen. Und trotzdem schreibt Gott mit Menschen Geschichte. Das hat doch eine tröstliche Seite für uns. Sie zeigt, dass Gott uns beim Bau seines Reiches auch dann brauchen kann und will, wenn wir nicht vollkommen sind. Er kann uns brauchen, obwohl wir bessere Väter und Mütter hätten sein können. Und der Gedanke, der in unseren Köpfen tief verwurzelt ist und auch seine Berechtigung hat, nämlich, dass die Eltern für die Entwicklung der Kinder verantwortlich sind, wird in der Bibel nur ganz am Rande behandelt, wenn überhaupt. In der Bibel wird nicht die Eltern-Kind-Beziehung betont. Es gibt ganz wenige Verse, die etwas damit zu tun haben. In diesem Zusammenhang findet man nicht vielleicht 5 Verse oder so, die direkt diese Beziehung ansprechen. Und auch nur so nicht zentral, sondern einfach noch mehr oder weniger auch, dass es gesagt wird. Die Bibel legt viel mehr Wert auf die Eigenverantwortung des Menschen. Selbst wenn ich durch meine Erziehung zu Schaden gekommen bin und die meisten von uns haben irgendeine Verletzung, mit der sie leben, so tragen ich doch die Verantwortung für mein Leben. Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die viel, viel einen schwierigeren Start ins Leben haben als andere. Das viel schwerer haben, wo wir verstehen können, wenn sie ein bisschen komisch sind oder komisch reagieren, wenn wir ihre Geschichte kennen, können wir das nachvollziehen. Wir können verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Und deshalb finde ich es immer gut, wenn man die Geschichte eines Menschen kennt. Das ist sehr hilfreich. Das sollten wir berücksichtigen. Ich glaube, auch Gott berücksichtigt das. Aber trotzdem, egal woher ich komme, ich trage die Verantwortung für mein eigenes Leben. Ich kann die Schuld für allfällige Fehlverhalten nicht auf meine Eltern abwälzen. Natürlich kann ich sagen, mein Vater war ein Dieb, deshalb bin ich auch ein Dieb geworden. Oder ich kann sagen, mein Vater war gewalttätig, deshalb bin ich auch gewalttätig geworden. Und das mag sogar stimmen. Diesen Zusammenhang gibt es nämlich. Es gibt den Zusammenhang, dass auch Kinder, die missbraucht worden sind, wenn sie erwachsen sind, wieder Kinder missbrauchen. Man kann das gar nicht so nachvollziehen, aber da hat die Psychologie hat da gute Erklärungen dafür, was da sich in einem Menschen abspielt. Doch die Bibel fordert uns heraus, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, eben nicht die Schuld für mein Fehlverhalten mit dem Fehlverhalten meiner Eltern oder meines Nachbarn oder wer auch immer daran schuld ist, zu rechtfertigen, sondern die Verantwortung für mein eigenes Verhalten zu übernehmen. Wenn ich will, kann ich mich sogar dazu entscheiden, mein Fehlverhalten zu ändern. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber es ist möglich. Und besonders gut möglich ist es mit Gottes Hilfe. So ist es auch mit Verletzungen, die wir mit uns tragen. Seien sie durch unsere Eltern verursacht oder durch andere Menschen. Verletzungen, die unser Leben in eine komplett andere Richtung bringen können. Das könnt ihr in vielen Reportagen sehen. Eine Frau, die vergewaltigt wird, das kann das Leben komplett verändern. Wirklich, das kann einen Menschen total aus der Bahn werfen. Das ist dann nicht gut, wenn dann Christen immer meinen, sie wüssten dann gerade immer die beste Lösung, wie man das reparieren kann. Das ist wirklich nicht einfach. Aber ich entscheide mich schlussendlich, wie ich diese Verletzung behandeln, ob ich diese Verletzung behandeln werde oder nicht. Gott macht durch Hesekiel deutlich, dass ein Sohn die Schuld seines Vaters nicht zu verantworten hat. Offenbar war diese Meinung weit verbreitet. Gott sagt, ihr sagt, warum soll denn ein Sohn nicht die Schuld seines Vaters tragen? Offensichtlich war man der Meinung, dass das normal sei. Und in gewissen christlichen Kreisen wird übrigens auch so argumentiert, und zwar aufgrund der Aussage der 10 Gebote, und das ist dann manchmal so eine Wir sind ja immer froh, wenn unsere Welt aufgeht, oder? Wenn wir so ein System haben, wo alles so wunderbar hineinpasst. Und da heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern der, die mich hassen. Voilà. Doch Gott gibt eine deutliche Antwort, die uns davor bewahrt, diese Aussage in den 10 Geboten falsch zu deuten. Denn niemand ist den Sünden seiner Vorfahren hilflos ausgeliefert. Jeder kann die Verantwortung für sein Leben selber übernehmen und die richtigen Entscheidungen treffen. Gott sagt durch Hesekiel, nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihn allein liegen. Egal wie gute Eltern wir waren, egal wie du durch deine Erziehung geprägt und verletzt wurdest, das Entscheidende ist, dass du dein Leben mit Gott geordnet hast. Du kannst und musst das ganz allein für dich machen. Gott freut sich, wenn du die Verantwortung für dein Leben übernimmst und zu ihm kommst. Er wird dich dabei unterstützen, in deinem Leben Ordnung zu schaffen. Vor allem wird er dir Frieden schenken. Gott sagt in aller Deutlichkeit, meinst du, dass ich gefallen habe im Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt und von seinen Wegen und am Leben bleibt. Das ist der Grund, warum Jesus für uns starb. Weil wir keine guten und vollkommenen Menschen sind. Weil wir die Vergebung und die Versöhnung mit Gott dringend nötig haben. Es nützt nichts, wenn du deine Eltern für dein heutiges Verhalten verantwortlich machst. Vielleicht sind sie verantwortlich. Sicher haben sie etwas getan. Ich weiß bei mir auch Dinge, die bei mir auch anders wären, vermutlich, wenn meine Eltern anders gewesen wären. Aber meine Eltern sind nicht anders gewesen. So ist das Leben. Das wird dich keinen Schritt weiterbringen. Aber wenn du mit Gott vorwärts gehst, dann wird der Friede Gottes dich begleiten und du wirst Schritt um Schritt Heilung erfahren. Schritt um Schritt. Das ist nicht so eine Blitzaktion. Zack, und dann ist alles anders. Und es muss auch nicht immer alles anders werden, weil das, was wir an Verletzungen mittragen, das, was uns das Leben mitgegeben hat, wird, wenn wir das mit Gott klären und in Ordnung bringen, zu einem großen Potenzial in unserem Leben, weil wir plötzlich die Menschen verstehen. Wir werden barmherzig, weil wir uns selber kennen. Grundvoraussetzung dazu ist die Versöhnung mit Gott. Paulus schreibt den Christen in Korinth: Wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wir können nur wünschen und beten, dass unsere Kinder die Verantwortung für ihr Leben übernehmen und sich ganz und gar Gott zuwenden und die Versöhnung annehmen. Egal, ob wir in der Erziehung versagt haben oder nicht. Erziehung ist eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe. Gut, gibt es viele hilfreiche Bücher. Gut, manchmal verwirren sie auch, aber man kann sich eine Meinung bilden. Und gut, können wir auch miteinander darüber sprechen. Einander fragen, das ist ein bisschen so ein diffiziles Thema. Deshalb habe ich auch ein bisschen Probleme, manchmal darüber zu sprechen, weil da kann man in tausend Fettnäpfchen treten. Wenn ich jetzt über Erziehung rede, dann kann ich den ganzen Morgen von einem Fettnäpfchen in den anderen, weil immer irgendwie jemand hat irgendetwas anderes erlebt oder hat es anders gesehen oder ist enttäuscht oder merkt, ja, wenn ich das anders gemacht hätte oder wie auch immer. Wir können aber miteinander reden. Wir müssen unsere eigene Idee, die wir haben, nicht unbedingt verteidigen. Man kann miteinander über Erziehung sprechen. Doch finden wir in der Bibel kein allgemeingültiges Erziehungsmodell, auch wenn das Christen gibt, die das immer so wie selbstverständlich davon ausgehen, es gibt so ein Erziehungsmodell, das völlig klar ist und in der Bibel steht. Das gibt es in meinen Augen nicht. Zu unterschiedlich sind die verschiedenen Kulturen, zu verschieden sind die einzelnen Kinder. Säuglinge sind keine identischen Rohlinge, die wir bespielen müssen. Kinder sind von Geburt an Persönlichkeiten. Und wer mehr als ein Kind hat, der weiß das. Beim ersten Kind, die besten Erzieher sind die ersten Kinder haben meistens, oder? Und dann ist es noch ein braves. Die haben die besten Erziehungstipps, oder? Dann kommt aber das Zweite, das ist dann vielleicht nicht mehr so brav und dann kommen auch diese Tipps plötzlich ins Wanken. So ist halt das Leben. Zu unterschiedlich sind Kinder. Säuglinge sind Persönlichkeiten. Die Aufgabe der Erziehung ist, diese Persönlichkeiten zur Entfaltung zu bringen, so wie wir Pflanzen hegen und pflegen, damit sie gedeihen. Dazu gibt uns die Bibel verschiedene grundlegende Tipps, Grundprinzipien, wie wir Menschen und somit auch unseren Kindern begegnen sollen. Die gelten auch für die Kinder. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unser Kind ist unser Nächster und so weiter. Wir können da weiterfahren. Sie zeigen uns, wie Gott uns als Vater begegnet. Auch diese gibt es viele Bibelstellen. Und wenn es in der Bibel ein Modell gibt, ein Vorbild für Eltern, dann ist es Gott selbst. Er ist das Vorbild. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Sind wir Eltern, die sich erbarmen und auf jede erdenkliche Weise unsere Kinder trösten und ermutigen? Und sind wir uns dessen bewusst, dass uns Gott auch dann noch liebt, wenn wir für unsere Kinder bessere Entscheidungen hätten treffen können? Und wenn wir in verschiedenen Situationen besser hätten reagieren können? Sind wir uns bewusst, dass uns Gott trotzdem liebt? Denn Gott ist dein Vater. Er ist auch dein Vater, auch wenn du Vater oder Mutter bist. der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, das so offen und ehrlich ist, dass selbst in diesen heiligen Familien, mit denen du großartige Geschichte geschrieben hast, nichts beschönigt hast. Wenn man das liest, ist man fast geschockt, was da alles geschah. Doch hast du mit diesen Menschen Geschichte geschrieben. Und du siehst, jeden von uns ist geprägt. Wir tragen mehr oder weniger, je nachdem, was für einen Hintergrund wir haben, Verletzungen mit uns. Aber du bist ein liebender Vater. Und wenn wir mit diesen Verletzungen auch zu dir kommen, dann kannst du heilend einwirken. Du kannst schenken, dass diese Wunden, die offen liegen, schnell oder langsam zuwachsen. Dass wir zu Persönlichkeiten werden, die ja erfahren, deine heilende Kraft, die Macht deiner großen Liebe zu uns. Und wenn wir denken, dass wir da und dort auch in unserer Erziehung versagt haben, so sind wir dankbar, dass das nicht der einzige Blick ist, den du auf uns wirfst, sondern dass du gnädig bist, barmherzig und dass wir auch mit dem, was uns belastet, zu dir kommen können. Wir beten dich an und danken dir, dass du ein liebender Vater bist. Amen.